Deutschlandfunk Kultur Doku.
Einbruch in die Wirklichkeit. Der Glamour ist im Keller ohne Heller und Pfennig. Absätze kriege ich die Krätze und ich wetze und wetze von Termin zu Termin. Dopamin, Dopamin in diesen Spiegel schaue ich gelegentlich, sind so schöne Bilder drin. Ich heiße Julia Mantel, ich bin 47 Jahre alt und lebe in Frankfurt-Sachsenhausen. Ich habe letztes Jahr meinen vierten Lyrikband, Wenn du eigentlich denkst, die Karibik steht dir zu, herausgebracht und bin ansonsten noch als Strickkünstlerin tätig. Ich habe in diesem Gedicht ein bisschen angefangen zu rappen. Ich reime da Absätze auf Wetze, Termin auf Dopamin. Bei uns wird auch immer, die wir Medikamente nehmen, der Dopaminspiegel kontrolliert. Und von Termin zu Termin wetzen tut man in der Stadt, tut man, wenn man Karriere hat, tut man aber auch, wenn man psychisch krank ist, weil man dann von Arzt zu Arzt hetzt, von Spritze zu Spritze.
Krisenreime von Lyrik und Psychosen. Ein Feature von Sebastian Meissner.
Herzlich willkommen in meinem kleinen Reich hier. Diese Wohnung ist mir doch eine Oase geworden, eine richtige über die Jahre und Jahrzehnte. Also wir befinden uns hier in einem 21-stöckigen Hochhaus am Anfang des Sachsenhäuser Bergs. Wir haben exakt denselben Blick wie die Wohnungen im Henninger Turm, die nur 200 Meter Luftlinie entfernt sind. Und eine Wohnung dort ist millionenschwer. Und wenn man unten ankommt, da sieht es fast so ein bisschen aus wie so ein 70er-Jahre-Hochhaus in New York von Woody Allen gefilmt. Und wenn man oben ist, sehen die Gänge fast aus wie in so einem Stundenhotel. Aber in den Wohnungen selber fühlt man sich sofort wohl. Ja, gehen wir mal weiter. Und hier hängt Burroughs, ein Plakat, Peggy Guggenheim. Hier ist eine Postkarte, auf der Madonna masturbiert. Madonna mag ich eigentlich gar nicht, aber gegen Masturbation habe ich nichts. Ja, so fühle ich mich von den richtigen Geistesgrößen quasi beobachtet. Durch die Straßen laufen, Hände schütteln, dem anderen versuchen, ins Gesicht zu lachen. Ein Hund pisst in die Ecke, Absturz in der Apfelweinkneipe. Lass mich in Ruhe und zahl meine Rechnung oder besorge mir einen Job oder gehe endlich mit mir in den Beichtstuhl. Dieses Jahr müssen wir nicht in den Urlaub fahren. Wir kennen schon alle, haben uns über alle das Maul zerrissen. Jetzt gehen wir mal auf den Balkon. Dieser Blick hier ist unbezahlbar. Ich schaue direkt auf die Frankfurter Skyline. Manchmal kommt ein Hochhaus dazu. Ja, also ich liebe diese Wohnung.
Sitzfleisch, Frankfurt am Main. Ganz langsam findet sich Heimat und legt sich dir zu Füßen. Jahr um Jahr ans Herz gewachsen, die Bäume, die Straßen, die Häuser, die Menschen, die Worte, die fallen, sagen das Richtige.
Also ich heiße Iris Nikolka und bin niedergelassene analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Frankfurt. Also Julia habe ich schon ganz lange wahrgenommen. Es ist eigentlich nicht möglich, sie nicht wahrzunehmen im Frankfurter Nachtleben. Also einfach, weil es eine unglaublich schöne Frau ist und weil sie ja auch immer irgendeine Art von Auftritt hatte. Eine laute, schöne Frau.
Die Leute rennen auf der Straße vorbei, Kopf an Kopf rennen, bewegen. Ich bleibe hier, ich bleibe dabei, laut und leise, wie du es möchtest, auf Knopfdruck, den Tieren zum Fraß.
Es gibt in den Gedichten, läuft immer so eine melancholische Spur mit, die man spüren kann, aber man kann sie auch weglassen. Und bei Julia würde ich das so ein bisschen ähnlich bezeichnen, dass es diese lebendige Oberfläche gibt, dieses Sprühende, dieses Anziehende, was sie wirklich als Person hat. Aber dass man natürlich auch immer merkt, also ihre Dämonen.
I know that I don't belong, nachkriegsbeeinflusst. Und du entziehst mir schon wieder die Liebe, weil ich nicht artig war, weil ich nicht artig wartete, stattdessen tätatät wartete, traf dabei Menschen mit oder ohne Abschluss, kurz vor dem Abschuss, vor der Rampe mit Wampe die Schlampe. Vielleicht gehört sich das nicht dazu zu gehören. Wollen, sollen, können, nicht dürfen nie auf. Die Flüche der Geflüchteten. In der Küche ist es am wärmsten, mit Sprüchen zum Essen, im Allgemeinen auf den bestickten Tüchern, nicht nur in der Suppenküche, spuckst du und guckst du in Abgründe, sicherlich gibt's dafür Gründe. Fahl das Licht, fehl am Platze, passt du nicht dahin, passt du nicht dorthin, und irgendwann wird gar nicht mehr auf dich aufgepasst. Stell dir vor, es gibt Krieg. Eine Krise generell ist ein Moment, wo man merkt, man kann mit dem Leben nicht mehr so weitermachen, wie es bisher war. Und man spürt Schmerzen innerlich und weiß nicht so genau, woher die kommen und muss sich aber mit denen beschäftigen, sonst geht es nicht weiter. Kriftel, der Ort, aus dem ich komme, im Vordertaunus, ist der Ort mit den meisten Vereinen in ganz Hessen. Es gibt irgendwie Kunstradfahren und die schönsten Schrebergärten und die schönsten Blumenkästen werden alle Jahre prämiert. Ja, so Mittelschicht halt. Man hat so seine Hobbys, man hat auch ein paar Bücher gelesen, aber irgendwie will man dann unter sich bleiben. Und Kriftel ist der Obstgarten des Vordertaunuses. Das heißt, da gibt es Erdbeeren und Äpfel. Ich bin mit meinem Vater dann immer in meiner Kindheit morgens zu den Obstbauern gefahren und wir haben Süßen geholt und frische Äpfel und Erdbeeren. Und es wurde aber auch jedes Jahr eine Erdbeerprinzessin meiner Meinung nach gewählt. Also es gab ja da die Käbe Bosch. Erdbeerprinzessin. Ich bin wieder zurück in dem Unort, der mir meinen Namen gab. Ich bin wieder dort, wo das Knurren im Magen zum ersten Mal auftrat. Pädagogisch wertvoll schmeckt das Essen und die Nachbarn von der Zelle gegenüber wollen dringend meine Daten. Die Sehnsuchts-S-Bahn fährt im Halbstundentakt. Mit Warten habe ich hier die Zeit verbracht, bis der Gong zur großen Pause erklang wie eine Warnung. Ich bin wieder zurück und kreuze die Finger unter eurem Tisch. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu meinem Heimatort. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und ich hatte viel Zeit. Ich kam mir da sehr, sehr, sehr isoliert vor in diesem Ort. Ich war ja so hübsch und eine gute Schülerin und das war ein ziemlicher Affront. Das hat viele Menschen, glaube ich, sehr provoziert. Also Mädchen wie Jungs. Und ich habe mich damals ziemlich produziert und war eine Rampensau. Bin ich heute nicht mehr so...
Wie
Ich bin Sozialdemokrat und ich bin gelernter Ingenieur. Griftel ist ein unendlich gut zentral gelegener Ort. Dem Ort fehlt ganz viel, das ist ein Flair. Ich hätte ganz andere Vorstellungen und würde aus diesem kleinen Ort einen beispielhaften Ort zaubern wollen für alle Bewohner. Die Julia war als Kind sehr, sehr früh schon ein sehr kluges und aufgewecktes Kind. Sie hat immer einen ziemlich weiten Horizont. Wie sie älter wurde, die künstlerische Welt oder auch die Welt, die abends ist, die war ihr sehr, sehr wichtig. Ich hatte da oft ziemliche Sorge, ob es ihr gut geht, aber wir waren uns sehr nah, haben über die meisten Sachen gesprochen, die zwischen Vater und Tochter möglich sind. Aber vieles habe ich auch nicht verstehen können, aber akzeptiert, was die Julia gemacht hat, weil sie ihren eigenen Weg gehen musste.
Ich war schon früher sehr oft erschöpft, also dadurch, dass ich mich produzieren musste und so weiter. Ich glaube, ich habe die anderen so gehasst, weil ich so einsam war. Und weil ich sie so gehasst habe, habe ich mich vor ihnen so produziert. Ich dachte so, ihr könnt mich eigentlich alle mal am Arsch lecken. Ich mache später Karriere, so ungefähr. Ich wusste immer, ich würde da ausbrechen aus diesem Mittelschichtsmilieu. Egal jetzt, ob nach unten oder nach oben, habe ich ja auch beides gemacht.
Sie ist abgedriftet, manchmal als wäre sie leicht weggetreten. Da habe ich gemerkt, dass sie sich eigentlich nicht auf eine Sache richtig konzentrieren konnte und da sehr, sehr wenig ansprechbar war und träumte von irgendwelchen Sachen, die ganz weit weg waren. Das war auch die Zeit, in der sie dann gemodelt hat. Auch eine Welt, die es gibt, aber die für mich nicht reell und real ist, weil sie nur auf äußere Schönheit beruht und die ist unendlich vergänglich.
Ich habe ja nach dem Abi bei einem Schönheitswettbewerb mitgemacht, Gesicht 94. Und dann bin ich eben nach Costa Rica und da habe ich halt dann die ganzen Journalisten kennengelernt. Und da bin ich in Berlin dann auch aufgetreten mit Jerry Hall und war ich mit Thierry Mugler auf der Bühne und so. Ich war damals so jung und konnte eben diese Welt nicht einschätzen. Wenn man gute Nerven hat und ein gutes Selbstwertgefühl, kann man vielleicht auch echt ein paar Jahre modeln, verdient damit gut Geld, kommt rum und man bricht nicht total zusammen. Aber für mich, die ich mein Leben lang eigentlich immer eine Außenseiterin war, da konnte ich gar nicht damit umgehen, dass ich auf einmal von allen Seiten geschleimt wurde. Die wollten natürlich auch Geld mit mir machen.
Sympathie für den Teufel an einem langweiligen Vorstadtnachmittag. Mit der einen Hand nahm die Nachbarin den Hörer, die andere lag pastellfarben manikürt auf dem schweren Katalog. Die will ich mir alle noch holen, sagte sie ins Telefon. Bis dato unbekannte Abenteuerlust schwang in ihrer Stimme mit. Erst später wurde mir klar, dass es sich wohl dabei nicht um neuartige Geschlechtskrankheiten handeln konnte. Im Fernseher besang Nicole das bisschen Frieden. Ich kümmerte mich dabei um die Schwestern von Monaco. Boris warf sich erst ein paar Jahre später dauernd auf den Boden. Kataloge und Monologe. Wie bestellt und nicht abgeholt. Der Teufel soll sie holen.
Bei uns wurde Mode eher so gesehen, dass es was Dekadentes ist. Aber dass Mode so was Sinnliches ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also man drückt damit ja auch wirklich was aus. Ich finde, wenn man sich morgens ein bisschen zurecht macht, dann läuft der Tag echt anders. Mir macht es immer noch total Spaß. Und ich habe Modezeitschriften verschlungen und so, einfach weil mir auch so langweilig war. Und das fand meine Mutter ganz erschreckend. Man hat sich eher lustig gemacht über Leute, die sich zu sehr stylen. Das war fremd. Das war der Kapitalismus, vor dem mich meine Eltern immer für beschützen wollten. Ja. Naja.
Ah,
meine wirklich richtige erste Psychose hatte ich ja in Mailand, als ich als Topmodel aufgebaut werden sollte. Man sagt ja, Psychosen werden vor allem durch Stress ausgelöst. Und das war die absolute Überforderung. Ich war allein in einer Stadt, die ich nicht kannte. Ich konnte die Sprache nicht. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, Model zu sein. Nur hatte ich da eine Agentin, die gesagt hat, du bist jetzt das neue Face der 90er. Die wollte mich so als neue Nastassja Kinski aufbauen, der ich ja damals auch relativ ähnlich sah. Und das war die Katastrophe. Die hat mir jeden Morgen eine Flasche zu trinken gegeben und meine Mappe, also mit meinen Fotos. Und jeden Abend hatte ich alles verloren. Und es ist das erste Anzeichen von Schizophrenie, dass man ständig alles verliert. Ich bin auf den Castings, bin ich überall eingeschlafen. Es war die richtig schlimmste Psychose. Ich hatte auch seit Tagen nichts mehr gegessen, weil ich ja dachte, ich muss eh sterben. Letztendlich eine Psychose endet ja dann immer mit dem Umbringen. Die Dinge in meinem Zimmer haben zu mir gesprochen. Da habe ich in die Rundschau geguckt und da dachte ich, alle Artikel werden über mich geschrieben. Jedes Wort hatte seinen Sinn verloren. Da war ich das erste Mal beim Psychiater und dann hat er gesagt, wissen Sie, Sie stehen unter so einem Leidensdruck. Es ist besser, wenn Sie jetzt in die Klinik gehen. Einer Psychose. Man kann es sich vielleicht am besten so vorstellen, dass es wie ein Albtraum, aus dem man nicht mehr rauskommt und wo man nicht mehr unterscheiden kann, sind meine Empfindungen echt? Kann ich mir selber trauen? Kann ich meiner Realität trauen? Und man kann mir ja eben nicht trauen. Und das ist diese tiefe Verunsicherung, die einen jahrelang, jahrzehntelang nicht loslässt. Sind zum Beispiel gerade Leute in der Wohnung, wenn man die hört, oder sind sie nicht? Die Psychosen lassen die Seele, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber so zerschellen, dass man jahrzehntelang braucht, um sich wieder zusammen zu flicken. Man weiß ja gar nicht mehr, was echt ist. Also das ist ja irre. Man zersplittert. Und im Endstadium der Paranoia ist es so, dass die Worte alle komplett ihren Sinn verlieren. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Klinik war, da meinte eine Mitpatientin zu mir, gib dann mal Bescheid, Julia. Und ich habe wie eine Schwerbehinderte darüber nachgedacht, was Bescheid bedeutet. Das ist ja eine Redewendung, ne? Sag, was los ist. Dann habe ich überlegt, gib mir Bescheid, gib mir den Bescheid. Welchen Bescheid denn? Ich war komplett hilflos, was die Sprache anbelangt. Also sicherlich, und das klingt jetzt ein bisschen absurd, hat mir beim Lyrikschreiben geholfen, dass ich psychisch krank bin, dass ich Erfahrungen mit Paranoia und Psychosen hatte. Wir fahren jetzt zu meinem Vater. Ich kriege meine Spritze. Ich kriege eine Risperdal-Spritze, 25 Milligramm. Janni spritzte mir, das ist die Frau meines Vaters, die ist ursprünglich Krankenschwester, die spritzt immer sehr langsam. Dann frühstücken wir zusammen.
Wieso willst du keinen Kaffee trinken, Papa?
Weil, Julia, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich vor 21 Jahren deftig im Krebs hatte.
Ja.
Sonst hätte ich keinen Kaffee.
Ja, ich meine, dieser Notfallplan, den ich mit meiner Verhaltenstherapeutin ausgearbeitet habe, sieht ja vor, dass wenn es mir schlecht geht, dass ich dann einfach meine Sachen packe und zu euch komme.
Nämlich, wenn es der Julia mal nicht gut ist, da haben wir schon ein absolutes Ritual. Wir holen sie ab und die Janni ist dann eigentlich die, die schaut, welche Medikamente die Julia bekommen könnte. Und dann stellen wir eine ziemliche Ruhe her.
Ich habe ja
dann,
Bedarfsmedikation auch für das Tabor.
Und dann schläft sie eine Nacht oder anderthalb bei uns. Und das ist eigentlich von ganz wenigen Fällen abgesehen, war dann die Julia wieder fit, die das nächste halbe Jahr gut zu leben.
Das ja, aber ich glaube, da ist es auch immer wichtig, dass das dann immer derselbe Ort ist, an den man kommt.
Ja,
ne?
Und dieselben Wenn, Leute auch.
Und dieselben so Leute und Leute, die damit umgehen können.
Das Vertrauen. Nee, das
ja,
ist
ja,
Vertrauen.
Genau. Und ich war ja jetzt lange, nicht mehr länger in der Psychiatrie. Meine Freunde haben das ja auch x-fach mitbekommen, dass ich dann aus der geschlossenen anrufe oder sonst was. Und ich glaube, ich habe denen inzwischen vermittelt, dass Psychiatrie nicht der Weltuntergang ist, aber dass das in mein Leben integriert ist.
Was ich glaube, was bei dir eine starke positive Veränderung gegeben hat, das war deine Schilddrüsenoperation.
Und dass ich mit Rauchen aufgehört habe.
Aber man muss sehr klar sagen, es gibt verschiedene Momente, die Julia gefährden. Das ist einfach, wenn die Julia Stress hat.
Und
wenn
Alkohol.
Wenn sie die Periode
ganz
bekommt.
Schlimm,
und wenn sie Alkohol trinken.
Und meistens trinke ich ja Alkohol, wenn ich die Periode bekomme, ja.
So, jetzt ist
jetzt kannst du vielleicht, Janni, sagen, was du jetzt machst.
Ja, diese ganze Spritze muss man erst auflösen. Hat eine riesen Verpackung in einem Fläschchen mit einem gewissen Pulver. Und das Pulver wird aufgelöst und das dauert ein bisschen. Kommt erstmal hier drauf. Das geht nicht so leicht. Die muss eh drüber gestülpt werden. Ne? So, hoppla. Und spritzt die Flüssigkeit rein. Jetzt muss ich schütteln und warte, bis sich das Pulver gelöst hat.
Eine Risperdal-Depot-Spritze kostet 500 Euro. Eine Zeit lang, ich habe immer so einen Gag gemacht, also die Spritzen, die ich bekomme, sind teurer als das, wovon ich lebe. Also eine Zeit lang war das so.
So, jetzt ist das schön gelöst. So, jetzt gehen wir hoch, leg sich hin. Man muss genau wissen, wo man spritzt, ja? Wegen der Nerv, die hier rauskommt. Das war die Betäubung.
Genau.
Und so, und jetzt entspannst du dich bitte.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und denk an was Schönes.
Ja.
Nur nicht an die Spritze.
Das war schon Wahnsinn, ja. Also, ciao, Papa.
Macht's gut.
Ja, ja. Tschüss,
liebe Grüße, Julia. Gell?
Danke. Die Sehnsuchts-S-Bahn S2 fährt im halben Stundentakt.
Eine gewisse Form von Verlorenheit. Eine gewisse Form von Traurigkeit sei ganz normal, sagst du. Und ich kann fast dein Haar berühren, während du Zigarettenrauch über deine Stirn bläst. Ich will bleiben, für immer hier, in deiner Küche und bei diesem Tee. Meeresrauschen im Nordend. Ich komme schließlich, um dich zu holen. In der Höhle halte ich deine Finger gefangen und brate dein Fleisch auf meinem Körper. Du und ich, gleich wir in der Herbertstraße, durch Zufall, Schicksal, Arbeitsverhältnis, Bier trinken. Das Licht ist aus, das Meer geht an, ich lausche uns und höre die Wellen sich brechen. Nur mal so. Auf der Straße zum Anfassen dachtest du locker, dahingeschlendert bist du. Von wegen. Frag nicht, wer immer wieder deine Freunde kauft. Für Peanuts, versteht sich. Und dann fällst du und fällst im eigenen Ansehen und auf die Schnauze und aus allen Registern und allen Regalen. Ich würde zu dir halten, hättest du dir meinen Namen gemerkt. Als dann meine Psychose kam und ich mich so viele Jahre gar nicht richtig konzentrieren konnte, nicht mehr wusste, wie ich heiße, wo ich hingehöre, was ich überhaupt machen sollte, und dann anfing, diese Lyrik zu schreiben, dann war das erstmal ein eigener Weg, wieder zu einer Art Identität zu gelangen. Und ich bin dabei geblieben, habe mich festgebissen, und es war eigentlich das Einzige, was ich wirklich durchhalten konnte. Diese Gedichte ziehen sich seit 20 Jahren durch mein Leben, werden immer besser und weisen mir ja auch den Weg.
Wir sitzen in der U-Bahn jetzt. Wir fahren zu meinem Verlag, Edition Faust, wo uns hoffentlich die Ulla begrüßen wird. Die Leute so um Edition Faust und Faust, das ist echt so eine Hoffnung für mich, weil es alles noch Leute sind, die das geschriebene Wort und so weiter hochhalten. Und manchmal hat man ja doch den Eindruck, dass das alles vom Aussterben bedroht ist.
Hallo, Werner.
Das ist der Garten jetzt von Ulla und Werner. Es ist wirklich wunderschön betörend. Also man vergisst für lange Zeit, dass man eigentlich mitten in der Stadt ist. Hochgewachsene Bäume. Es ist einfach unheimlich idyllisch hier. Man kommt zur Ruhe.
Julia ist ja schon seit 15 Jahren oder so. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Und wir haben ja auch ein bisschen deine Entwicklung mitgekriegt.
Ja, ja.
Von den ersten Gedichten, die auch schön waren. Aber es geht dir gut.
Mir geht es sehr gut. Ja, mir geht es schon lange sehr, sehr gut. Ja.
Also im Moment ist es stabil auch.
Ja, total, schon ganz lange. Mhm. Aber gut, das war 20 Jahre, es war ein langer, langer Weg.
Aber ich meine, so Literatur ist schon eine Möglichkeit auch, sich wieder aufzurichten. Also hat schon eine heilende Funktion auch, oder?
Ich glaube, es hat eine heilende Funktion, und den Leser oder den Zuhörer soll es ja auch trösten.
Ja.
Und ich glaube, es kann nur trösten, wenn vorher der andere auch Schmerz empfunden hat. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich hatte vor ein paar Jahren in Köln eine Lesung, und anschließend kommen 5 Frauen auf mich zu und sagen, ihre Gedichte trösten uns. Ich meine, ja, was will ich denn mehr? Wenn ich Menschen mit Worten trösten kann, dann habe ich echt schon viel für ein einziges Leben erreicht. Generell erstrecken sich psychische Krankheiten durch die ganze Lyrikgeschichte. Also viele LyrikerInnen hatten immer wieder längere Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken und litten sehr oft unter Depressionen. Ich kann mir vorstellen, dass das auf der einen Seite damit zu tun hat, dass man so verdammt tief in sich selber hineinblickt. Auf der anderen Seite kann es aber auch den Grund haben, dass man mit Lyrik einfach überhaupt gar kein Geld verdient und dadurch per se eine Außenseiterrolle einnimmt. Für die meisten Verlage bedeutet es einen Verlust, Lyrik herauszubringen. Nur große Verlage können sich das leisten. LyrikerInnen sind Außenseiter.
Ich glaube, Lyriker sind immer relativ verzweifelt. Also das macht echt niemand aus Eitelkeit. Diesen Weg auf sich zu nehmen, dafür muss man schon echt einen Schlag haben. Weil es bedeutet eigentlich, kein Geld zu haben, sich permanent mit sich selber zu beschäftigen, auch mit seinen eigenen Abgründen auseinanderzusetzen. Die Lyriker, die ich kenne, viele waren in der Klinik, viele nehmen Medikamente, viele kommen mit dem ganz normalen Leben oder auch mit den ganz normalen Anforderungen, die so ans Leben gestellt werden, weniger zurecht. Also Kochen ist da den größten Abstrich, den man quasi ans bürgerliche Leben macht. Ich mache heute ein Risotto mit Pilzen. Gieß das Ganze nicht mit Gemüsebrühe zu, sondern mit Hühnerbrühe. und habe mir auch einen Parmesan gekauft, den ich dann nachher noch reiben werde. Und dann denke ich, wird es ein gutes Essen werden. Ich muss hier gerade noch mal kosten, ob der Reis schon ein bisschen weiche ist. Weiche, wie man in Hesse sagt. Ich habe ja lange einen Psychiater gehabt, der dann in Rente gegangen ist. Den habe ich auch sehr, sehr viel zu verdanken. Aber ich habe ja anschließend noch mal eine Verhaltenstherapie gemacht. Und da haben wir so Rituale ausgearbeitet, die mir beim Alltag helfen oder generell beim Leben, bei der Struktur des Lebens. Und da sind wir unter anderem darauf gekommen, dass ich halt einmal am Tag schön kochen soll. Und ich finde das witzig, dass ich immer Angst hatte vor Risotto, dass ich dachte, das ist so hyperkompliziert. Ich habe mich da nie rangetraut. Und in dem Moment, wo man aber an einer Sache dran ist oder sich rantraut, merkt man, dass sie zu bewältigen ist und dass sie gar nicht mehr so schwer ist. Weil in dem Moment, wo man merkt, alles klappt und alles gelingt, verliert man auch die Lebensangst eigentlich. Also, weil alles, was man so, wo man denkt, das ist eine dunkle Ecke, eine dunkle Tür, hinter die man nicht gucken kann, verliert dann an Grauen quasi. Zum Beispiel gut zu kochen ist auch eine Art, sich aus einer psychischen Krankheit rauszukämpfen, meine ich ernst. Ganz ehrlich, von nix kommt nix. Also ich habe mich schon immer für Lyrik interessiert. Also mit 16 hat meine Mutter mir mal die gesammelten Gedichte von Else Lasker Schüler geschenkt. Ich war früher sehr ehrgeizig, aber dieser Ehrgeiz kam nicht aus mir selber heraus, sondern der wurde quasi von mir erwartet. Und ich glaube, da war ich für meine Mutter so eine Projektionsfläche. Und sie dachte, was Wunder aus mir werden würde. Irgendwie hatte sie das Gefühl, sie hat mich gefördert und das muss jetzt irgendwie aufgehen wie ein Samen. Aber dass ich eigentlich vor allem Freunde haben wollte, die ich ja inzwischen wirklich zahlreich habe, ich glaube, diesen Wunsch, den fand sie fast nicht nachvollziehbar. Viele, viele Jahre hatte ich die Erwartungshaltung meiner Mutter internalisiert. Also ich habe ja wie eine bekloppte Praktika gemacht, nur an den besten Stellen. Und ich bin wirklich etwas hinterhergehechelt.
Julia wusste, dass ich Psychoanalytikerin bin für Kinder und Jugendliche und hat mich dann auch in Bezug auf psychische Erkrankungen befragt und hat mir ein bisschen was von ihrer Geschichte erzählt. Das war eigentlich tatsächlich unser persönlicher Kontakt, wie der begonnen hat. Und ich denke, gerade für Julia, die ja also so in ihrem Zentrum ihres, sage ich mal, Traumas steht ja ihre Mutter, das sage ich jetzt mal so.
Meine Sozialisation war so, dass ich Menschen nach Leistung oder nach Status beurteilen sollte. Danach wurde ich ja auch beurteilt. In dem Moment, wo ich dann zusammenbrach und keine Leistung mehr brachte, wurde ja auf mir rumgetrampelt. Also es war dann so, dass ich ja eine Zeit lang aus allen Jobs rausgeflogen bin. Also ich war ja schwer krank. Ich habe ja in der Zeit noch unter Krämpfen im Gesicht gelitten, regelmäßig. Ich wusste ja nie, wann die auftraten, die EPS, kamen immer die Sanitäter. Das wurde aber komplett ignoriert von meiner Mutter. In dieser Zeit, in der ich aus allen Jobs rausgeflogen bin, wollten die auch echt keinen Kontakt mehr zu mir haben. Die große Kränkung für meine Mutter war jahrelang, dass ihre Tochter, die sie für hochbegabt hielt und auch so erzogen hat, dass diese Tochter keine Karriere gemacht hat, beziehungsweise anscheinend viele Jahre nicht mit dem Leben klarkam. Das war für sie eine größere Kränkung, als es für mich war. Ich war für sie die faule Kranke, ne?
Was übrigens das Schlimmste ist bei einer psychisch kranken Person, dass man den Druck noch verschärft. Weil man hat eine Krankheit, man kann nicht funktionieren. Und wenn dann die Leute oder das Außen einen erpressen, ist es nämlich genau das, was man nicht machen soll. Ich habe mich da lange erpresst gefühlt, ja. Also wenn es mir wirklich schlecht ging, dann sehe ich mich durch die Augen der anderen. Dann bin ich die, die nichts auf die Reihe kriegt, die keine Ausbildung hat, keinen Job durchhalten kann, die sich was vormacht mit ihren Freundinnen, mit ihren Männern. Das wurde mir ja alles gesagt, das wurde ja mir eingetrichtert. Zeitlang habe ich, wenn es mir schlecht ging, meine Mutter angerufen. Und dann bin ich mehr in die Klinik gekommen. Und das habe ich mir abgewöhnt. Da ist auch meine Betreuerin dran schuld, ja. Also das wurde mir verboten. Oftmals, wenn ich in der Klinik war, habe ich mit Leuten telefoniert. Hast du wieder mit deiner Mutter telefoniert? Ich so, ja.
Mutter, fast zwei Jahrzehnte lieh ich dir mein Ohr. Als ich mir Jahre später das Übriggebliebene deswegen abschneiden wollte, waren wir beide damit überfordert. Gelbe Blumen werde ich dir wohl nie malen können.
Ich war damals geschockt, wie mein Leben aussah. Total verarmt, auch total alleingelassen. Ich war damals sehr, sehr, sehr gebrochen. Es war grauenvoll. Ich konnte ja nichts durchhalten. Ich habe dann so als Rezeptionistin in irgendwelchen Banken gearbeitet und habe da einfach nicht reingepasst, die Art, wie ich mich ausdrücke, die Art, wie ich rüberkomme. Weil ich mich auch in diesen Jobsituationen nie zugehörig gefühlt habe. Ich dachte einfach, wo bin ich hier? Was ist das für eine verkehrte Welt und was ist das für eine von mir entkoppelte Arbeitssituation? Ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen, dass ich schreibe und dass das irgendwie auch eine Art Beruf oder sogar Berufung sein kann. Dann habe ich irgendwann angefangen zu stricken, weil ich mit dem Rauchen aufhören wollte. Dann habe ich die Sachen angefangen in so Boutiquen zu verkaufen und das kam ganz gut an. Und irgendwann gab es dann so das Angebot der deutschen Regierung, eine Ich-AG zu gründen. Und dann habe ich mich mit Unvermittelbar, so habe ich mich dann irgendwann genannt, nachdem ich auch aus einer betreuten Behindertenausbildung rausgeflogen war. Die haben mich rausgeschmissen mit den Worten, ich sei absolut unvermittelbar. Und dann habe ich eben meinen Makel oder mein Handicap zur Marke gemacht und habe eine Strickkollektion gegründet quasi. Ich habe ja dann mit einer über 90-jährigen Strickerin sehr, sehr lang zusammengearbeitet und es war eine super fruchtbare Zusammenarbeit. Indem ich Schals, Mützen etc. entworfen habe, die Wolle besorgt habe, Postkarten mit mir als Model habe gestalten lassen, Fotografen engagiert habe und so weiter und so weiter und mich das alles auf Trab gehalten hat, habe ich mich ja dann quasi selber erfunden. Ich habe dann diesen Blog gegründet, habe Mode mit Lyrik verkuppelt oder gemischt. Ja, wurde dann immer mehr quasi zu meiner Kunst.
Deutschland braucht eine starke SPD, völlig frei von Häme. Wir sind auf diese Sozialdemokratie angewiesen. Und plötzlich wird das ganze System fast über Nacht entstanden. Die Geschwindigkeit, mit der das passiert, ist atemberaubend.
Traube ohne Fleckensalz. Ich verspüre schon lange eine tiefe Sehnsucht nach Menschen, die generell alles erreichen. Und wenn sie dann alles erreicht haben, darunter leiden, dass sie alles erreicht haben und mir in dieser Stimmung dann eine Nachricht hinterlassen. Brauchst du es diesmal wieder schriftlich, Baby? Auf meiner letzten Party, sie war vor 20 Jahren, bemerkte ein Gast am Rande, du hast schon so viel gemacht und jetzt bist du hier? Körper und Geist sind nicht nur seitdem ramponiert und ich bewege mich nicht mehr vom Fleck, oh Schreck, Schraube ohne Fleckensalz, als wie sagt man doch besser nie, krieg du erstmal den Hals richtig voll, ich warte dann auf deine Nachricht. Also dieses Gedicht könnte auch ich auch nennen, das Jammern der Millionäre, weil ich gerate immer wieder an durchaus ökonomisch sehr privilegierte Menschen, das habe ich nicht berechnet,
und ich kenne auch ihr Gejammere. Und ich höre mir das dann immer an und bin aber froh, dass ich nicht losjammern muss, weil ich hätte nochmal ein ganz anderes Niveau, auf dem ich jammern könnte. Also ich sehe entweder Leute, die hardcore arbeiten oder Leute, die viel zu wenig zu tun haben. Die Leute, die nicht arbeiten, gucken neidisch vielleicht auf die, die arbeiten, und die, die im Hamsterrad sind, gucken dann wiederum neidisch auf die Leute, die sich in ihren Wohnungen einfach Spaghetti kochen. Dass zwischen Winner und Loser immer weniger Platz ist. Ich glaube, die Mitte und die Mittelschicht verschwindet immer mehr und die Grätsche geht meiner Meinung nach zu weit auf. The Edge, die Kante. Ich lebe an der Kante, manchmal stoße ich mich dran, dann rufe ich schnell eine Nummer an, da gibt's ja noch die Tante. Ich glaube, durch meine Lyrik eigne ich mir die Worte wieder an, kreiere eine eigene Sprache, eigenes Sprachmuster. Diese Worte machen mir meine Sicht auf die Dinge und mein Leben wieder klarer. Die reflektieren auch wieder zurück. Dieses Prozedere fängt immer so an, dass Worte zu mir kommen oder ich Worte aufschnappe. Und wenn ich mich da fallen lasse, dann entsteht oft diese Doppeldeutigkeit der Worte. Weil ich erlebt habe in meinen Psychosen, dass Wörter komplett ihren Sinn verlieren, dass sie komplett wie in einer Wäschetrommel durchgeschleudert sind und ich mir die nach und nach wieder zusammensetzen musste. Ich glaube, das ist der Urkern meiner Poesie. Seit 2000 nehme ich das Schreiben sehr viel ernster. Ich war ja auch in zig Literaturwerkstätten und habe Kurse und Seminare belegt. Also ich bin in dem Sinne keine komplette rohe Autodidaktin, sondern ich habe ja an meinen Gedichten, bevor sie publiziert wurden, sehr, sehr, sehr geschliffen. In dem Moment, wo ich das Schreiben ernster genommen habe und dran geblieben bin, hat sich ja für mich auch ein beruflicher Weg ergeben. Also ich hatte ja dann immer mehr Lesungen, habe mich vernetzt mit anderen Schreibenden.
Das ist ja nicht so, dass morgens ein Zettel da liegt, ich bin krank oder etwas, sondern das sind Schritte, die man immer weiter geht und erst nachher erkennt. Wie wir erfahren haben, dass sie krank ist, dann brach eigentlich so dieses Problem auf, das ich bis heute habe, dass ich nicht weiß, was an ihrem Verhalten ist eigentlich durch die Krankheit geschuldet und was liegt, ich sag mal, an Überheblichkeit oder an Faulheit oder an Disziplinlosigkeit. Wenn ich nicht genau weiß, was der Grund ist, bin ich mir selbst unsicher. Und wie ich mit dieser Krankheit umgehe, das ist mir letztlich bis heute noch nicht ganz klar, weil sie sich immer ändert.
Ich bin immer schon so voller Hochachtung, weil ich durch meinen Beruf auch ein Stück weit weiß, dass sie eine Erkrankung hat, die sehr viel Kraft kostet und sehr anstrengend ist und viele Steine in den Weg legt. Und dass sie das schafft, immer wieder sich aufzumachen, das finde ich beeindruckend. Dann gibt es so einen ganz, ganz tiefen Selbstzweifel. da kann man ihr erzählen, was man will, also wie toll sie ist und darauf aufmerksam machen, was sie alles geschafft hat in ihrem Leben. Und das kann sie dann nicht hören oder kurz hören und dann versickert es sofort wieder. Und 5 Minuten später muss sie sich eigentlich wieder vergewissern, wer sie ist, was sie alles geschafft hat. Und das, glaube ich, ist schon auch sehr anstrengend, dass das nicht hält. Also bei allen Erfolgen und Ressourcen, die sie hat.
Für Thomas Brasch. Streich mir das Haar aus der Stirn. Ich habe Bretter vom Kopf, die die Welt bedeuten. Berühre mich dort, wo ich nie gewesen bin. Also wir fahren jetzt auf die Seligenstädter Literaturtage. Das haben wir ja vom Hessischen Schriftstellerverband aus organisiert. Ich bin ja mal gespannt. Ich war ja noch nie in Seligenstadt. Ich glaube, das soll irgendwie so ein Fachwerkort sein. Meine Mutter wird wahrscheinlich auch kommen mit ihrem Freund. Bin ich mal gespannt drauf. Das letzte Gedicht. Vater klug, Mutter stief, ein maskiertes Weihnachten im Trio-Konzert. Grau, aber ohne Grauen, fragt mich Vater später im Auto, während wir am Friedhof entlangfahren. Ich weiß, du hast diesen Vorort immer gehasst. Es war nicht Paris, es war nicht New York City, aber wir haben für dich einen Platz im Familiengrab reserviert. Findest du das okay? Kurz muss ich schlucken, bis ich schließlich lange nicke und einfalle in den heiligen Gesang. Vielen Dank.
Ich habe die Gedichte erst gelesen und heute zum ersten Mal gehört. Ich habe es sehr genossen, die Lesung. Ich fand es auch sehr gut gelesen, ja. Ich fand es sehr eindrucksvoll. Mich hat dieses Bändchen erstmal beim ersten Lesen ein bisschen befremdet, weil ich so gar nichts wiedererkannt habe. So. Das, was
auch
ich sonst
Mutter
so.
Ge-
naja, doch. Ich fand nett, dass du das heute ausgelassen hast,
ja,
und dein Vater
hab ich
zitiert
extra gemacht.
Naja, ich war drauf eingestellt.
So ja, ich habe es ich hab's extra
ja, ja. Das fand ich eigentlich doch sehr nett, wenn ich ehrlich bin. Außerdem wurde es Zeit. Noch nie eine Lesung gehört bis heute. Aber wir hatten danach auch irgendwie nie Zeit. Unser Leben ist sehr hektisch. Obwohl wir pensioniert sind.
Mein Leben ist auch sehr hektisch, obwohl ich pensioniert bin.
Und Frau Mattel, wenn ich nachhaken kann, weil Sie haben, glaube ich, eine Anspielung auf das eine Gedicht, was die Julia Ihnen gewidmet hat. Wie hat es denn auf Sie gewirkt eigentlich?
Naja. Es ist, wie es ist.
Ich war ja neulich auf einer Beerdigung von einer Selbstmörderin. Wir waren beide regelmäßig schwimmen. Sie wollte ein bisschen abnehmen und die hat sich dann irgendwann umgebracht. War, glaube ich, sehr, sehr einsam. Die war ursprünglich Lehrerin und konnte dann nie einen Job annehmen, weil sie eben immer von Klinikaufenthalten geplagt wurde. Und das sind halt Leute, die haben kein schönes Sozialleben mehr. Und das sind auch keine Leute, die lädt man mal zum Essen ein.
Also was ich sehe, ist, dass die Julia es geschafft hat, immer für ein soziales Umfeld zu sorgen, was ihr dann auch zur Verfügung steht, wenn sie in Krisen gekommen ist und dass sie nicht verlassen wurde. Und das heißt ja auch, dass sie auch immer was zu geben hatte für die anderen, weil sonst klappt das nicht. Das heißt, sie hat wirklich tragfähige Beziehungen und ein Netz von Menschen, die sie wirklich mögen. Es so grundsätzlich ganz gut ist, sich vorzustellen, dass sozusagen diese Vorstellung von psychischer Gesundheit und psychischer Krankheit sich wirklich auf einem Kontinuum befindet. Also niemand ist in dem Sinne psychisch gesund, ja. Und auch der psychisch Kranke ist nicht immer psychisch krank. Und wenn man ehrlich ist, bewegen wir uns alle auf diesem Kontinuum und sind mal mehr oder mal minder, ja, seltsam und eine Herausforderung für unsere Umwelt. Wenn man jetzt eine schwerere sogenannte psychische Erkrankung hat, mit psychotischen Episoden oder manischen Episoden, ist es natürlich eine große Herausforderung für die Umwelt und die Freunde und die Familie. Und es geht natürlich darum, dass sie professionelle Hilfe bekommt, um wieder aus dieser Ferne, da muss sie wieder rauskommen. Und dann braucht es aber wieder das ganze Netz aus Beziehungen, um sich wieder stabilisieren zu können. Das, glaube ich, ist so das Wichtigste. Also niemanden aufzugeben, weil man denkt, ja, es sind halt Episoden.
Ich habe oft in meinem Leben erfahren, du passt nicht zu uns, du passt nicht zu uns, du passt nicht zu uns. Und ich glaube, dass ich halt sehr, sehr gut zu meinen Gedichten passe und dass das Leben als Lyrikerin sowieso ein unangepasstes ist. Und damit kann ich mich eigentlich ganz gut identifizieren. Gedichte schreiben ist eine Art von Empowerment, Selbstermächtigung. Also ich glaube, das ist fast wie ein Slap in the face für die Ganzen, die immer gesagt haben, ich wäre komplett gescheitert. Ich habe aber 20 Jahre an diesen Gedichten geschrieben und jetzt ernte ich langsam die Früchte. Jetzt kam ja eben mein viertes Buch raus und es wird ein fünftes geben. Ich wäre sicherlich an einem ganz anderen Platz, und zwar an einem negativeren Platz, wenn ich diese Lyrik nicht hätte. Wenn wir schon bei Wörtern sind, Anerkennung ist ein super geniales deutsches Wort. Durch diese Anerkennung fühle ich mich fast wieder richtig zusammengeflickt nach all meinen Psychosen.
Ich bin Kummer gewohnt, sagst du, und ich will mich damit nicht zufrieden geben. Klau dir das K, besorg dir ein H, ich bin Hummer gewohnt, sagst du nun, so mag ich dich lieber.
Krisenreimer von Lyrik und Psychosen. Ein Feature von Sebastian Meissner. Komposition, Regie und technische Realisation Sebastian Meissner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.